Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Tala und Tala, dem Podcast, wo Wirtschaft, Sinn und Ethik zusammenkommen. Mein Name ist Tobias Kusch, ich bin der eine Host und mit mir ist wie immer hier mein Co-Host Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Hi Tobias.
Ja, und als ob sie schon kompliziert genug wäre, wenn zwei Tobias hier vor dem Mikrofon sitzen, haben wir uns noch einen dritten Tobias heute eingeladen. Tobias, erzähl doch mal, wer unser Gast ist.
Tobias ist unser Gast, Tobias Merkle, von der Merkle Unternehmensgruppe, und er ist selber Sozialunternehmer und Stifter. Seine Projekte sind zum Beispiel die Hoffnungsträger-Stiftung, aber auch die Merkle-Stiftung, Sinngeber und verschiedene andere Sachen. Und er selber hat das Seehaus in Leonberg gegründet und wohnt dort auch noch. Da werden wir gleich auch zu sprechen.
Ja, Seehaus klingt erstmal ganz idyllisch, ne? Also, es könnte ein Hotel sein, ist aber offener Strafvollzug für Jugendliche. Also nach einem wirklich total spannenden Konzept, da geht er auch drauf ein, was das unterscheidet. Das ist jetzt auch nicht nur einfach so ganz normal offener Strafvollzug, sondern wirklich ein komplett neuer Ansatz. Das ist ja so der eine Schwerpunkt von ihm. Das andere ist ja die Hoffnungsträgerstiftung. Da hatten wir schon mal den Nathanael Over hier, der auch bei dieser Stiftung arbeitet. Du ja, glaube ich, auch. Du machst immer wieder Projekte für die, oder?
Ja, wobei der Nathanael arbeitet genau genommen für ein Tochterunternehmen der Stiftung. Also da sieht man auch, der Unternehmer Tobias Merkle, Sozialunternehmer, ist sehr umtriebig und hat verschiedene Konstellationen mit dem Team natürlich aufgebaut.
Mit dem Hintergrund, dass sie Wohnraum schaffen wollen für Flüchtlinge, glaube ich, oder?
Genau, und das ist ja auch spannend in unserem Gespräch, seine aktuellen Einschätzungen zum Thema Integrations- und Migrationsdebatten in Deutschland. Da hat er, finde ich, sehr pointierte und auch ja evidenzbasierte Aussagen zugetroffen.
Und auch so selten gehört, finde ich, ne? Das ist jetzt, also kann man nicht sagen, ja, das ist ein Linker, kann man nicht sagen, ja, das ist ein Rechter, sondern der hat da, finde ich, irgendwie so, weiß ich, der weiß, man hat das Gefühl, der weiß ziemlich genau, wovon er spricht.
Ja, genau, finde ich auch sehr wohltuend und eine interessante Perspektive auf das Thema. Und generell sein Lebensweg ist natürlich spannend, zu sagen, ey, man kommt aus so einer Familie, wer da mal ein bisschen googelt, Merkle-Familie, was da für Unternehmen mit verbunden sind, der weiß ja auch, dass es jetzt nicht unbedingt ein armes Milieu ist, aus dem man da entstammt.
Ich sag mal so, Heidelberg Materials, früher Heidelberg Zement, DAX-Unternehmen, da haben die nennenswerte Anteile dran, nur mal so als Beispiel, ne?
Genau, das ist, denke ich, bekannt. Und er selber hat aber schon früh quasi diesen Weg eingeschlagen, das Geld und die Möglichkeiten setze ich für andere ein.
Ja.
Und hat dann einen spannenden Weg genommen, ja, der sicherlich einmalig ist in dieser Art und Weise und auch mit dieser Vielfältigkeit des sowohl philanthropischen Engagements, aber auch selber in dem Seehaus zu leben, das mit aufzubauen und auch so einen sozialen Weg einzuschlagen, was jetzt Studium und Laufbahn angeht.
Stimmt. Es ist witzig, ne? Da kann man sagen, dieser Weg war nicht vorgezeichnet. Das sagt man sonst eher im anderen Kontext, ne? Aber der hätte doch irgendwie, keine Ahnung, ne? Zement-Top-Manager werden können. Ist er aber nicht. Spannend finde ich, dass er reingekommen ist an sich durch dieses Strafvollzugsthema, ne? Das ist schon mal, finde ich, sehr bemerkenswert. Auch zu diesem Thema Strafvollzug hat er wirklich eine sehr dezidierte und spannende Meinung, finde ich, weil die komplett gegen alles geht, was man so hört, aber vielleicht auch selber intuitiv mal so darüber denken würde. Und er plant jetzt aber auch gerade ganz neue Sozialprojekte. Stichwort ist Kolumbien. Auch da spannend, so ein Hybridansatz, ne? Also gesellschaftliche Versöhnung plus Klimaschutz. So hat er mal eben zusammengeschnürt. Klingt aber irgendwie ganz, ganz logisch.
Ja, in Kolumbien ist er ja auch schon viel unterwegs, auch mit dem gesamten Team. Da gibt's unterschiedliche Projekte, jetzt wieder neue. Also einfach mal reinhören. Ich glaube, es ist ein wilder Mix und spannend, diesen Weg zu mehr Gerechtigkeit mal nachzuverfolgen.
Ja, total faszinierend, ne? Also das ist wirklich ein ungewöhnlicher Lebensweg. Das ist nicht nur ein Typ, der einmal im Monat was spendet, sondern der brennt und lebt für das Thema, die Welt zu verbessern. Finde ich total spannend und ja, viel Spaß beim Zuhören.
Tobias, herzlich willkommen im Thaler und Talar Podcast.
Vielen Dank.
Was hat dich bewogen, deinen Weg so zu bestreiten, wie du ihn gehst? Warum wird man zum Sozialunternehmer? Warum versucht man, mehr Gerechtigkeit in die Welt zu bringen?
Gut, das Unternehmertum ist mir eigentlich schon von Wege auf reingelegt sozusagen. Ich bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen und an sich war es immer Thema Verantwortung, Mittagessen, Thema Mittagessen, Tisch, Verantwortung für die Firmen, Verantwortung für die Mitarbeiter, Verantwortung für die Gesellschaft. Und das hat mich unheimlich geprägt. Und ja, bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir sehr früh reingenommen worden sind in alle unternehmerischen Entscheidungen. Und so, ja, war unternehmerisches Denken natürlich von Anfang an da. Und gleichzeitig wurde uns auch immer mitgegeben, wir haben zwar sehr viel, aber nicht damit wir selber in Saus und Braus leben, sondern um sinnvoll einzusetzen. Wir sind sozusagen Treuhänder. Und mit diesem Selbstverständnis bin ich dann aufgewachsen. Und dann war eigentlich immer klar, ich werde mal ins Unternehmen einsteigen. Schon mit 8 habe ich meinen ersten Lohnzettel bekommen, 50 Pfennig auf die Stunde verdient, Arzneimittel packen. Und ja, so war eben alles auf die Firma ausgerichtet, alle Ferienarbeiten in der Firma gemacht. Und dann habe ich aber nach der Schule so eine Art soziales Jahr gemacht in den USA und mit Drogenabhängigen gearbeitet und dann jemanden besucht, der zurück musste ins Gefängnis. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, da habe ich gesehen, was Gefängnis bedeutet und habe gedacht, das kann es nicht sein. Das kann man denen dann zumuten, kann man aber auch der Gesellschaft nicht zumuten. Irgendwann kommen sie wieder raus und sind höchstwahrscheinlich krimineller wie vorher. Und beim Zurückfahren habe ich dann gedacht, okay, das muss man was ändern. Aber klar ist, wenn es beim Mann bleibt, dann ändert sich halt nichts. Und von dem her habe ich mir vorgenommen, ich möchte eine Alternative schaffen zum Strafvollzug. Und dann abends beim Bibellesen ist mir klar geworden, dass das nicht nur meine Gedanken waren, sondern auch Gottes Weg für mich. Und dann am nächsten Morgen kam noch, dass man seine Berufung und Erwählung festmachen soll, dann war es vollends klar. Und so habe ich mich dann darauf vorbereitet, irgendwann eine Alternative zum Gefängnis aufzubauen. Und 13 Jahre später wurde die Vision dann wahr.
Wie ist das? Du hast ganz am Anfang gesagt, dass ihr bei euch in der Familie schon früh mitbekommen habt, treuhänderisch damit unterwegs zu sein. War das von Anfang an eine christlich geprägte Familienzeit? Oder also kommt diese Vorstellung daher, dass, weil du später sagst, du hast in der Bibel für dich was entdeckt? Kannst du uns da noch mit reinnehmen?
Ja, das kam an sich mehr aus dem Unternehmergedanke als Unternehmerfamilie in der dritten, vierten Generation, dass eben das Unternehmertum auch vererbt werden soll und dass wir nicht Unternehmer sind, eben damit man selber in Saus und Braus leben, sondern ja, wir haben die Verantwortung auch fürs Unternehmen, dass das Unternehmen auch in die nächste Generation geführt wird. Wir haben die Verantwortung für die Mitarbeiter und mehr aus diesem Gedanken. Gleichzeitig natürlich, ja, meine Mutter war immer im Kirchengemeinderat, später im Rat der EKD, sind wir auch christlich sozialisiert aufgewachsen, würde ich mal sagen. Und dann aber selber als Jugendlicher bin ich in den Jungschar gegangen und dann in den Jugendkreis und habe dann für mich immer mehr den Glauben kennengelernt und mich immer mehr dafür entschieden. Und so ist das die Grundlage für mein Leben.
Treuhänderisch bedeutet ja eigentlich auch, dass es wem anderen gehört, das Geld so. Also zumindest ideell, also oder die Firma. Wem gehört denn das sozusagen dann eigentlich?
Gut, jetzt von der Familientradition her gehört es der Familie und zwar der Unternehmerfamilie. Also eben, um weiterhin Unternehmer zu betreiben. Jetzt von meinem jetzigen Selbstverständnis ist eigentlich alles, was ich habe und bin, von Gott. Und ja, versuche ich meine Gaben, meine Fähigkeiten, meine Zeit und eben auch meine Finanzen gehören Gott. Und so möchte ich es in Gottes Sinne auch verwenden.
Ist dir das immer leicht gefallen, zu sagen, ey, der Besitz, also du lebst ja auch ein Leben, was man so mitbekommt, du lebst selber in einem Seehaus, von dem du gleich erzählst, was jetzt nicht von materiellem Reichtum geprägt ist oder gar von diesem Luxusleben, was man vielleicht reichen Unternehmerfamilien zuschreiben könnte. War das für dich eine Bürde, war das für dich eine Challenge, das so zu sehen, oder ist das eigentlich ganz, ja, relativ natürlich in gewisser Weise mit deiner Glaubensentwicklung einhergegangen, dieses Thema Besitz und den Besitz nicht für sich selber zu nutzen?
Ja, zum einen schon von der Erziehung her wir in Anführungsstrichen ganz normal gelebt und hatten einen normalen Freundeskreis und uns wurde das von unseren Eltern auch vorgelebt, dass wir jetzt nicht übermäßig das Geld ausgibt, sondern das Geld ist nicht zum Ausgeben da, sondern zum Investieren. Und von dem her war das jetzt für mich normal und war nie ein Verzicht, sondern das war so.
Lass uns gerne über das Projekt konkret reden, also über das Seehaus. Das ist dann ja quasi daraus erwachsen, wenn ich es richtig verstanden habe, aus deinen Gedanken und aus deiner Berufung heraus, oder?
Genau. Ja, Seehaus e.V. Habe ich 2003 gegründet oder 2001 war die Vereinsgründung, 2003 dann mit dem Seehaus Lierenberg begonnen als Alternative zum herkömmlichen Jugendstrafvollzug. Die Jungs können sich aus dem Strafvollzug heraus bewerben, sind dann die gesamte Haftzeit bei uns. Wir nehmen sie auf in Familien, weil viele kein funktionierendes Familienleben kennen. Und so wohnen immer 5 bis 7 Jungs mit einer Mitarbeiterfamilie zusammen und erleben so oft zum ersten Mal Familienleben, Liebe und Geborgenheit. Und gleichzeitig haben wir einen sehr durchstrukturierten Tagesablauf von 5.45 Uhr angefangen mit Frühsport. Bis abends 10 ist volles Programm. Also erst Frühsport, dann eine Zeit der Stille. Dann nach dem Frühstück hat jeder seinen Dienst, Hausputz. Und dann um 8 fangen wir gemeinsam an mit dem Impuls für den Tag, wo ein Mitarbeiter oder einer von den Jungs einen Gedanken als Mutter für den Tag gibt. Und dann tagsüber ist Schule oder Ausbildung. Die können bei uns das erste Lehrjahr machen. Bau, Holz, Metall, Gartenlandschaftsbau. Und damit einhergehen dann auch einen Hauptschulabschluss. Und dann abends ist eine hilfreiche Hinweisrunde, wo sie sich gegenseitig sagen, was gut lief und was nicht gut lief. Eine Reflexionsrunde. Und dann abends nach dem Abendessen tun wir Nachrichten angucken. Und abends ist auch nochmal Programm. Und so wollen wir den Jungs eben einen durchstrukturierten Tagesablauf vorleben und vermitteln. Das kennen die meisten nicht. Und gleichzeitig ihnen natürlich die Fertigkeiten geben, die sie eben fürs Berufsleben brauchen, vor allem das Sozialverhalten und auch die praktischen Fähigkeiten. Wir haben da sehr hochwertige Ausbildungsmöglichkeiten hier, wo wir anhand von Kundenaufträgen ausbilden. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist immer die Opferperspektive, dass sie sehen und ins Überlegen kommen, was habe ich meinen Opfern angetan. Für sie ist das ja 5 Minuten vorbei und dann auch vergessen, dass aber ein Opfer ohne Umständen ein Leben lang drunter leidet, das machen die sich ja überhaupt nicht klar. Und so haben wir ein Opfer-Empathie-Training und dann auch ein Programm Opfer und Täter im Gespräch, wo zunächst unbeteiligte Opfer und Täter zusammenkommen. Und das ist für die Opfer, die teilnehmen, wahnsinnig hilfreich, dass sie mal ihre ganze Lebensgeschichte loswerden können und ja auch Täter Fragen stellen können, wie wählst du deine Opfer aus? Und so ist es wahnsinnig hilfreich und der Anfang oder die Weiterführung vom Heilungsprozess für die Täter auf der anderen Seite ist oft zum allerersten Mal, dass sie sich bewusst machen, was ein Leben, was eine Straftat im Leben vom Opfer bedeutet.
Und wer darf da mitmachen bei euch? Wer darf ins Seehaus kommen? Also zum einen vom Alter her, ich schätze mal 16 ist das früheste Alter. Was sind so die Kriterien?
Wir haben ein paar Ausschlusskriterien, keine Sexualdelikte, aber sonst nennt sich querbeet alles und zwischen 14 und 23-Jährige können wir aufnehmen im Seehaus Lierenberg. Im Seehaus Leipzig können wir auch bis zu 27-Jährige aufnehmen, weil sich dort auch das Erwachsenenstrafvollzugsgesetz geändert hat. Und die sind mindestens ein Jahr bei uns, 1 bis 1,5, 2 Jahre. Das längste war mal 2,5 Jahre. Genau, das ist für den Aufenthalt im Jugendstrafvollzug relativ lange. Durchschnittliche Aufenthalt im normalen Jugendstrafvollzug sind so 11 bis 12 Monate. Von dem her haben wir eher die längerstrafigen.
Welche Erfahrungen sind aus diesem Unternehmens oder aus dieser Unternehmensprägung für dich jetzt im Seehaus, was ja im Grunde genommen so ein NGO-Vereinsarbeit macht, besonders hilfreich? Wo merkst du, dass das gut, dass du so aufgewachsen bist?
Ja gut, im Prinzip ist Unternehmertum zu leben, aber eben im sozialen Bereich. Und aber im Prinzip muss man das natürlich genauso wie ein Unternehmen führen. Zum einen haben wir ja auch die Handwerksbetriebe, die für sich schon genommen einzelne Unternehmen sind, die wirtschaftlich arbeiten müssen, die am Kunden arbeiten. Und zum anderen auch insgesamt ist es unternehmerisch. Und wir haben zum Strafvollzug in freien Formen auch mehr und mehr weitere Angebote aufgebaut. Wir haben Opfer- und Traumaberatungsstellen, weil es sie in Baden-Württemberg bisher nicht gibt. In guter Hälfte der Bundesländer werden die refinanziert vom Justizministerium. Baden-Württemberg gab es da bisher noch nichts. Und wir haben gesagt, Opfer sind die Hauptleitendragenden Und deswegen ist es wichtig, auch für sie Angebote zu machen, dass sie das Trauma aufarbeiten können. Und so wollen wir auch alles, was wir machen, mehr oder weniger aus der Opferperspektive machen und aus der Perspektive Restorative Justice. Das ist ein anderes Prinzip von Strafrecht oder von Umgang mit Konflikten. Bei uns im Strafrecht geht es ja an sich nur Täter gegen Staat. Das Opfer spielt überhaupt keine Rolle. Das kann als Nebenkläger auftreten oder vor allem wird es als Zeuge verhört und da oft nochmal traumatisiert. Und das kann an sich nicht richtig sein. Das Opfer ist der Hauptleidtragende, aber es geht überhaupt nicht ums Opfer. Es geht nicht um seine Bedürfnisse, um seine Nöte. Und von dem her sagen wir, da muss ein Umdenken stattfinden, dass die Opferperspektive im Mittelpunkt ist und Wiedergutmachung ein bestimmendes Prinzip ist und auch beim Täter die Verantwortungsübernahme im Mittelpunkt steht. Wenn ein Täter zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, hat es rein gar nichts mit aktiver Verantwortungsübernahme zu tun. Und so wollen wir da für ein Umdenken auch kämpfen. Und wir setzen uns dafür ein, dass Restorative Justice mehr im Mittelpunkt kommt und hoffen, dass da Politik und Gesellschaft da auch umdenken.
Und wie funktioniert das? Also klingt ja erstmal super als Theorie, aber ihr müsst es dann ja am Ende auch in der Praxis leben und umsetzen. Und plus vielleicht noch die Frage, könnte man das auch genauso mit erwachsenen Straftätern vielleicht auch ausprobieren?
Auf jeden Fall. Also unser Konzept kommt eigentlich aus Brasilien und dort wird es mit Erwachsenen umgesetzt. Ich bin nach dem Studium mal eingeladen worden, nach Brasilien mitzukommen und dort ein Gefängnis zu besuchen. Und das hat mich total fasziniert. War ein Gefängnis, das irgendwann geschlossen wurde wegen Brutalität. Wenn ein Gefängnis in Brasilien mal geschlossen wird wegen Brutalität, dann heißt es schon was. Und dann hat eine Gruppe von Ehrenamtlichen aus einer katholischen Laienbewegung gefragt, ob sie das übernehmen dürfen und nach ihren Grundsätzen führen dürfen. Und sie haben dann eine Genehmigung bekommen und haben dann mit den Insassen zusammen ein super Konzept entwickelt. Ich bin da hingekommen und es ist aufgemacht worden vom freundlichen jungen Mann, der hat uns herumgeführt. Nachher sagte jemand, ja, der hat eine Haftstrafe von 105 Jahren und der hat einen Schlüssel von der Außenpforte. Und es gibt kein Sicherheitspersonal, keine Beamten, sondern die Insassen selber bestimmen, wer den Schlüssel hat von der Außenpforte, wer den Schlüssel hat von Zellen. Und es funktioniert besser als alles andere, was ich je gesehen habe. Ich war jetzt dieses Jahr zum ersten Mal wieder nach 27 Jahren in Brasilien. Und inzwischen gibt es 59 Abhack-Gefängnisse, die nach diesen Grundsätzen geführt werden. Absolut faszinierend. Und auch die Rückfallquote ist bei 14% im Vergleich zu 80% in normalen Gefängnissen. Also absolut faszinierend. Und da wollen wir jetzt auch mit der Merkel-Stiftung uns dafür einsetzen, dass es innerhalb von Brasilien, aber auch weltweit dann umgesetzt werden kann.
Du hast ja eben gesagt, du bist ja Unternehmer im sozialen Bereich und sehr umtriebig. Du hast ja das Seehaus, aber damit hast du nicht aufgehört, sondern du hast auch weitere Projekte gestartet. Jetzt hast du gerade schon von der Merkel-Stiftung gesprochen. Kannst du uns da mal noch mit reinnehmen, was nach dem Seehaus quasi noch folgte, also auf der Zeitspur?
Als nächstes kam die Hoffnungsträger-Stiftung. Die habe ich vor 11 Jahren gegründet und war der Gedanke, ich habe mehr, wie ich zum Leben brauche, dann kann ich das auch mit anderen teilen. Und so habe ich die Hoffnungsträger-Stiftung gegründet und ursprünglich war der Gedanke an sich eine reine Förderstiftung, dass wir andere Projekte und Organisationen unterstützen. Gut, es war dann aber zeitgleich mit dem Syrienkrieg und dann habe ich mal mit einer Freundin in Syrien telefoniert und mir dann vorgestellt, was würde passieren, wenn sie zu uns nach Deutschland kommt. Davor habe ich mich noch nie so damit beschäftigt, aber dann bin ich eben ins Nachdenken gekommen und ich war davor noch nie in einer Flüchtlingsunterkunft. Aber was man so gehört hat, habe ich gedacht, ich will nicht, dass meine Freunde hier so willkommen oder eben gerade nicht willkommen geheißen werden. Und habe dann das Ganze nochmal durchüberlegt. An sich machen wir ja in Deutschland immer wieder die gleichen Fehler. Wenn die Russlanddeutschen kamen, die hatten ideale Integrationsvoraussetzungen, konnten Deutsch, gleiche Werte, gleiche Religion, das waren Schaffer. Wir haben sie dann in Ghettos untergebracht und uns dann gewundert, dass viele der jungen Drogenabhängigen kriminell wurden. Das war eine Zeit lang die schwierigste Gruppe im Gefängnis. Und jetzt machen wir das Gleiche wieder, nur mit Flüchtlingen aus aller Herren Länder. Unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Werte. Und die stecken wir zusammen, 200 Mann, die alle noch keine Perspektive haben. Die meisten dürfen gar nicht arbeiten. Ich wüsste nicht, was aus mir würde, wenn ich 2 Jahre lang nichts arbeiten dürfte. Und ja, dann wundern wir uns, wenn es nachher knallt. Eigentlich ist es ein Wunder für jeden Einzelnen, bei dem Integration gelingt, trotz dieser Bedingungen. Und so müssen wir auch da umdenken. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir beitragen dazu? Und haben dann integrativen Wohnraum geschaffen. Und das Prinzip ist, dass eben 50% Deutsche und 50% Flüchtlinge zusammenwohnen und Leben und Glauben teilen. Also die Deutschen sind Leute, die bewusst einziehen, um Leben und Glauben zu teilen. Und das hat hier in Leonberg super geklappt. Und dadurch entstehen Beziehungen, dadurch entstehen Freundschaften, dadurch hilft man sich gegenseitig, lernt voneinander. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir das multiplizierbar machen? Und dann haben wir mit der Uni Stuttgart im Architekturbüro ein Hauskonzept entwickelt, das man sehr schnell, sehr kostengünstig in Holzmodulbauweise aufbauen kann, aber eben schönes Wohnen, wo man gerne drin wohnt, wo man heimisch werden kann. Und so haben wir dann die ersten Hoffnungshäuser gebaut und inzwischen haben wir 32 Häuser gebaut an 11 Standorten. Und es ist faszinierend, wie gut das funktioniert, eben wenn Flüchtlinge und Deutsche sich begegnen, wenn sie Gemeinschaft haben, wenn sie sich gegenseitig aushelfen, dann kann Integration gelingen. Und so hoffen wir, dass wir noch mehr Hoffnungshäuser bauen. Einerseits, andererseits aber, dass Kommunen, dass Länder, dass der Bund auf den Trichter kommt, hey, eigentlich ist es viel sinnvoller, integratives Wohnen zu schaffen. Und eigentlich müssen wir schon auch nachdenken, abschieben und abschotten. Klar, wir müssen überlegen, wer darf zu uns kommen, wer darf nicht zu uns kommen, wer muss auch wieder zurück. Aber wir müssen vor allem überlegen, wie kann Integration gelingen. Und das wird ja zurzeit überhaupt nicht diskutiert. Und so wollen wir einen Baustein liefern, wie Integration gelingen kann und hoffen, dass das Schule macht.
Würdest du denn bei der aktuellen Debattenkultur, du sagst jetzt, dir fehlt diese Perspektive, wie kann es gelingen? Was wären da neben diesem Wohnen, was du gerade angesprochen hast, was wären aus deiner Sicht so Themen, die du gerne dem Bundestag vorstellen würdest?
Also erstmal vom Konzept her würde ich ganz anders rangehen. Wenn jemand zu uns kommen will und mit ihm einen Vertrag machen, hey, okay, in deinem Land ist gerade Krieg, du willst jetzt eine Zeit lang bei uns sein, okay, du kannst hier eine Ausbildung machen, kannst hier ein paar Jahre arbeiten und dann gehe ich ausgebildet zurück in dein Heimatland, um dein Heimatland aufzubauen. Und so würde ich von Anfang an drauf setzen, eben auf Ausbildung, auf Arbeit und auf Sprachförderung. Und dann können die Leute eben ausgebildet zurückgehen. Wir schicken jetzt viele unausgebildet zurück. Die kommen dann daheim als Loser an und können nichts zu ihrem Land beitragen. Stattdessen könnten wir ausgebildete Leute zurückschicken, die ihr Land aufbauen und gleichzeitig die hier bleiben, werden genauso ausgebildet und wir brauchen unbedingt Fachkräfte, um die deutsche Wirtschaft am Laufen zu halten. Von dem her wäre es eine Win-Win-Situation. Aber so wie es jetzt läuft, ist eine absolute Katastrophe, dass man zum einen Leute, die keine Perspektive haben, hier zu bleiben, lange hier lassen, ohne Perspektive, ohne dass sie arbeiten dürfen, dass die dann Probleme machen, ist eigentlich völlig logisch. Die ziehen natürlich dann die Stimmung für alle Flüchtlinge runter. Und ja, wir schaffen so viele bürokratische Hürden, dass es auch für Arbeitgeber schwierig ist, Flüchtlingen Arbeit zu geben. Und so müssen wir die Bürokratie völlig runtersetzen und vom ersten Tag an auf Integration setzen, auf Arbeitsmarktintegration, dass sie arbeiten dürfen oder vielleicht sogar arbeiten müssen. Und Sprache ist natürlich ganz wichtig.
Ist ja beides irgendwie also stark integrativ, ne? Also es geht immer darum, Leute in die Gesellschaft reinzuholen, die ja eigentlich da, ja weiß nicht, oft außen stehen und vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie da rein können, oder?
Genau, Integration ist das A und O. Wir leben zurzeit in einer Gesellschaft, wo es immer mehr ein Gegeneinander wird und Hass und ja, man schimpft nur übereinander und das ist eine völlig ungute Situation. Wir müssen ja überlegen, wie können wir miteinander leben, wie können wir Leben miteinander gestalten, wie können wir füreinander da sein. Und einfach da wünsche ich mir eine andere Debattenkultur und eine Überlegung, wie können wir gemeinsam unser Land dienen, wie können wir gemeinsam uns gegenseitig dienen und gemeinsam vorwärts kommen.
Du hast da, finde ich, nochmal einen ganz interessanten Aspekt reingebracht, der ja teilweise von, ich sag mal, der Gegenseite oder von denen, die sagen, das mit der Migration ist irgendwie alles ein bisschen nicht nur schiefgelaufen, sondern das wollen wir gar nicht mehr. Du hast gesagt, es muss irgendwie auch Regeln geben und so. Ist das vielleicht zu kurz gekommen auch in der Vergangenheit? Also du hast von viel Bürokratie gesprochen und gleichzeitig wird ja, je nachdem, welche Medien man verfolgt, dann das Bild aufgemacht, der Rechtsstaat würde nicht mehr funktionieren. Wie ist da deine Wahrnehmung?
Gut, es wurden auf jeden Fall sehr viele Fehler gemacht und aus den Fehlern müssen wir lernen. Es bringt nichts, die Fehler zu nutzen, um negative Stimmungen zu machen, sondern wir müssen aus Fehlern lernen und gucken, wie können wir es besser machen in der Zukunft. Und da muss man schon klar sagen, also wir müssen, Leute ohne Perspektive werden immer, oder da ist die Gefahr groß, dass sie abdriften in Drogen oder Kriminalität oder in bestimmte extremistische Richtungen. Und von dem her müssen wir allen Menschen eine Perspektive geben. Und wenn wir sie ihnen nicht geben können oder wollen, dann müssen wir das gleich am Anfang sagen. Und die Leute, die keine Perspektive bei uns bekommen, die müssten dann innerhalb von 2 Monaten abgeschoben werden. Das macht keinerlei Sinn, die über Jahre bei uns zu behalten und dann abzuschieben. Und gleichzeitig müssen wir aber allen, die hier sind, eben vom ersten Tag an Perspektiven anbieten und sie integrieren in den Arbeitsmarkt, in den Wohnungsmarkt und eben keine Ghettos bilden, sondern alles auf Integration anlegen. Und ich glaube, dann wäre auch sichtbar, hey, die sind ja wahnsinnig wertvoll für uns. Die meisten, die zu uns kommen, wollen sich integrieren. Nur wenn ich 2 Jahre lang versuche, mich zu integrieren und das nicht schaffe, weil die Bedingungen um mich herum so sind, dass ich es an sich fast gar nicht schaffen kann, wegen der Bürokratie, wegen Arbeitsverboten, wegen alles Möglichen, ja, dass ich dann aufgebe und dann mich in meine Subkultur zurückziehe. Und wenn ich dann auf viele andere Perspektivlose treffe, ja, dann ist klar, was passiert. Von dem her gilt es immer, Perspektiven zu schaffen. Und zwar für alle, für die Ausländer, die zu uns kommen. Und klar, natürlich genauso für die Deutschen, die bei uns sind. Wir müssen Perspektiven schaffen. Wir müssen positiv in die Zukunft gucken und gucken, wie können wir die Zukunft gestalten, dass für alle eine Perspektive da ist.
Ja. Absurd, ne? Dass das heutzutage so zu kurz kommt, dass das gar nicht auf dem Schirm ist, weil es ja zumindest, also man muss es ja nicht mal aus Nächstenliebe tun, aber wenn man immer da sagt, so wir brauchen Fachkräfte und wir müssen irgendwie Leute in den Arbeitsmarkt reinkriegen, so man könnte es ja allein schon aus pragmatischen Gründen mal probieren.
Auf jeden Fall. Und oft werden auch die Falschen abgeschoben, die schon gut integriert sind, die einen Arbeitsplatz haben, die sich da einbringen. Da ist eine Abschiebung leichter, wenn man weiß, wo sie sind. Ja. Und so müssen wir wirklich auch überlegen, also wenn sich jemand hier integriert und sich einbringt, dann ist er wertvoll für unsere Gesellschaft. Wenn sich jemand
Das ist ein Wahnsinnspunkt, den du ansprichst, dass die abgeschoben werden in der Mehrzahl, die eigentlich besser integriert sind, weil sie besser zu finden sind.
Also das weiß ich jetzt nicht, das kann man sicher nicht verallgemeinern, aber okay. Es ist leider oft der Fall.
Ja, ihr seid ja, ich sag mal, ihr seid ja mittendrin, ihr kriegt das ja mit, wer abgeschoben wird und wer nicht.
Ja, trotzdem, also es ist jetzt keine Statistik, aber es gibt viel zu viele Fälle, wo Leute, die gut integriert sind, abgeschoben werden, die arbeiten und für unsere Gesellschaft was beitragen. Und andere werden nicht abgeschoben, die sich nicht integrieren können oder wollen und auch gar keine Perspektive haben.
Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Thema. Du hast gerade gesagt, dieses Beitragen, dass sie etwas beitragen zu unserer Gesellschaft, das ist ja auch etwas, was im Diskurs aktuell aufkommt, von wegen ich mache jetzt mal die Gegenseite stark im Sinne von wir schaffen Hängematten und Alimente und keine Ahnung was und schaffen falsche Anreize. Wie stehst du da zwischen fördern, fordern, diese berühmte Klammer? Was ist da so deine Position?
Gut, fördern und fordern gehört immer zusammen. Und eins muss klar sein, Arbeit muss sich lohnen. Und es kann nicht sein, dass sich Arbeit nicht lohnt. Und das ist bei uns leider teilweise der Fall. Wir hatten schon lange unsere Leute, die in Hoffnungshäusern wohnen, wurden teilweise aus ihren Freundeskreisen dumm angemacht. Weil sie sagen, hey, du arbeitest und ich habe aber das Gleiche oder an sich sogar mehr auf dem Konto, weil ich noch schwarz arbeite nebenher. Und das war schon vor dem Bürgergeld so. Und durchs Bürgergeld hat sich das eigentlich nochmal ist das nochmal viel extremer geworden.
Also vielleicht, Tobias, könnt ihr ja mal irgendwann so eine Art Thesenpapier für die aktuelle politische Debattenlage publizieren oder so, was ihr in den letzten 10 Jahren über Integration gelernt habt aus allen Richtungen. Ich glaube, das könnte vielleicht der Debattenkultur gut tun, so von einem pragmatischen Ansatz mal zu erfahren, was funktioniert denn oder was sind auch die bürokratischen Probleme und auch die staatsphilosophischen dahinter.
Ja, können wir uns ja mal überlegen.
Also falls jemand zuhört aus dem Bundestag, wir vermitteln
Expertise
gerne.
Reinholen. Genau. Aber Tobias, lass uns doch mal vielleicht noch auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Also mich würde interessieren, was für Projekte, also wo sitzt du gerade dran, beziehungsweise was hast du vielleicht noch im Köcher gerade?
Gut, ich komme gerade zurück aus Kolumbien mit der Hoffnungsträgerstiftung und unterstütze meine Partnerorganisationen in Kolumbien oder in vielen Ländern. Und Kolumbien ist da unser Schwerpunktland. Und die Prison Fellowship Kolumbien arbeitet schon seit 40 Jahren in den Gefängnissen und hilft Familien von Gefangenen und ist aber vor allem auch im Versöhnungsprozess aktiv. Versöhnung zwischen ehemaligen Paramilitärs, Guerillakämpfern, Opfern von bewaffneten Konfliktsoldaten. Wir haben ein Programm Dörfer der Versöhnung, wo eben ehemalige Guerillas und Paramilitärs zusammen mit Opfern von bewaffneten Konflikten an dem Programm Opfer und Täter im Gespräch teilnehmen und dann gemeinsam zerstörte Infrastruktur in ihren Dörfern wieder aufbauen. Zerstörte Brücken, Schulen, Kirchen. Und wenn man gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeitet, dann kann man eher die Vergangenheit hinter sich lassen. Und so ja, haben wir das bis jetzt in 17 Kommunen umgesetzt. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein super Versöhnungsprojekt. Wenn die Leute aber keine Perspektive haben, dann ist natürlich die Gefahr, dass die Täter dann wieder zurückkehren zu den Waffen, weil die meisten sind mit 11 oder 12 zwangsrekrutiert worden, haben also keinen Schulabschluss, haben keine Ausbildung. Und wenn sie dann sonst keine Perspektive für sich sehen, kehren sie zurück zu dem, was sie gelernt haben, die Waffe zu bedienen. Und deswegen fangen wir jetzt gerade an mit dem Aufforstungsprojekt, dass wir Wald aufforsten auf einer Finca, die jetzt noch Viehwirtschaft ist. Und zum einen, um der Natur was zurückzugeben, die Natur zu restaurieren und zum anderen Menschen eine Perspektive zu geben, sowohl Opfern als auch Tätern vom bewaffneten Konflikt. Und ja, das ist gleichzeitig auch eine Lösung für viele deutschen oder europäischen Unternehmen, die CO2-Rechte brauchen. Und so wollen wir da eine Win-Win-Win-Situation schaffen. Und gleichzeitig sind wir gerade auch im Gespräch. Der jetzige Präsident von Kolumbien will einen Frieden mit allen bewaffneten Gruppen schließen. Und da sind wir unter anderem auch im Gespräch mit den Bandenchefs, die die Metropolregion Medellin kontrollieren. Also praktisch die Nachfolger von Pablo Escobar. Die sind auch gerade in Friedensverhandlungen mit der Regierung und die Bandenchefs sind im Gefängnis zusammen. Und wir bieten ihnen Diplome in Restorative Justice an, also in Wiedergutmachender Gerechtigkeit, bringen sie dann auch mit Opfern zusammen. Und da ist die Idee entstanden, ob wir nicht versuchen, 3 Barrios, also 3 Stadtviertel von Medellin oder Umgebung umzukehren von der illegalen Wirtschaft in die legale. Dass wir ja deutsche oder kolumbianische Unternehmen gewinnen, die dort Arbeitsplätze schaffen, dass wir soziale Programme dort anbieten, und dass die Bandenchefs garantieren, dass keine Kriminalität stattfindet. Und wenn wir es der Regierung aufzeigen können, wenn das in den 3 schlimmsten Stadtvierteln Medellins funktioniert, dann geht es an sich überall. Und so sind wir da gerade auf der Suche nach Unternehmern, die da bereit sind, mit zu investieren, entweder dort was aufzubauen oder wir haben auch Kleinstkreditprogramme, wo wir Frauen von Gefangenen unterstützen oder dann eben auch in diesen Barrios unterstützen können. Genau, und da sind wir gerade dran. Und das Ganze bauen wir auch mit Sinngeber auf. Sinngeber ist noch eine Tochter von der Hoffnungsträgerstiftung. Das philanthropische Family Office. Damit wollen wir allen dienen, die sagen, ich möchte neben Unternehmertum auch sonst Gutes tun, habe aber nicht die Zeit oder kenne mich nicht aus in der Welt der Gemeinnützigkeit, weiß nicht, kommt mein Geld an, was bewirkt's. Und von dem her machen viele nichts oder weniger, wie sie eigentlich wollten. Und mit Sinngeber wollten wir da eine Lösung schaffen, dass wir zum einen eine Bewegung für bürgerschaftliches Engagement, für philanthropisches Engagement schaffen und zum anderen, dass wir potenzielle Philanthropen und Philanthropen zusammenbringen, sie vernetzen und aber auch Instrumente entwickeln, um Philanthropie zu vereinfachen. In Deutschland ist ja kompliziert, eine eigene Stiftung zu gründen. Ich muss mich jetzt festlegen, was will ich die nächsten 1000 Jahre unterstützen und kann die Zwecke dann nur noch schwer ändern. Und ich muss auch die Einnahmen innerhalb von 2 Jahren wieder ausgeben. Bin höchst unflexibel, wahnsinnig viel Verwaltungsaufwand und Kosten. Und so haben wir eine Lösung aus dem angelsächsischen Raum auf Deutschland übertragen. Donor Advised Funds. Bei uns heißt das Giving Fund. Das heißt, ich kann jetzt spenden und damit meine eigene Stiftung in Anführungsstrichen gründen und kann dauerhaft entscheiden, wie wird das Geld angelegt und wann und wie gebe ich es für welchen gemeinnützigen Zweck aus. Und bin aber völlig flexibel, kann jedes Jahr einen anderen Zweck auswählen, kann anonym sein oder öffentlich bekannt. Ja, kann das Geld noch anlegen und parken erstmal, bis ich weiß, was ich will. Ein sehr flexibles Instrument und so nehmen wir alle rechtlichen und bürokratischen Hürden ab, so dass der Unternehmer oder der die Stiftung gegründet hat, völlig frei ist, einfach nur Gutes zu tun und das, was ihm jetzt gerade auf dem Herzen liegt.
Ja, und ist ja auch innerhalb 5 Minuten gegründet, quasi eingerichtet online, zumindest wenn man der Webseite von euch Glauben schenken darf, und das kann man ja bei euch. Total spannend, in welchen Bereichen du überall unterwegs bist. Manche davon habe ich ja selber in meiner Zeit bei euch aktiv mitverfolgen können. Mich würde mal interessieren, bei all dem, alles, was du sagst, wenn man das hört, ich meine, ich finde, es hat ja alles, macht ja total Sinn, wenn man so die Not hört und die Lösungsansätze. Aber mich würde mal interessieren, wie du entscheidest, welche Projekte du machst und welche du nicht machst. Also wie du priorisierst, weil theoretisch ist das Leid ja auf der Welt fast grenzenlos. Wie merkst du, ja, Kolumbien mache ich jetzt, ja, Sinngeber mache ich jetzt. Wie lässt du dich da, also wie bist du da unterwegs?
Gut, zum einen sind es Sachen, wo ich mich damit auseinandersetze und dann irgendwie auch persönlich betroffen bin und dann überlege, okay, was kann man ändern? Weil Situationen nur zu kritisieren, bringt gar nichts. Da ja, sind wir Deutschen ja gut drin, Situationen schlecht zu machen und kritisieren und schimpfen und die bösen Politiker. Und das liegt uns ja sehr, aber schimpfen bringt nun mal nichts. Sondern dann zu überlegen, okay, wenn ich irgendwas kritisiere, wenn ich Missstand sehe, dann zu überlegen, kann ich was dazu beitragen und was kann ich dazu beitragen? Das ist schon mal die Grundlage. Und klar, dann muss ich mich natürlich schon auch konzentrieren auf bestimmte Sachen. Und so habe ich mich halt erstmal von der Berufung her aus USA, wo ich in dem Gefängnis war, mich spezialisiert auf das Thema Gefangene, auf Thema Kriminalität, auf Thema alles, was damit zu tun hat und vor allem dann eben auch die Opfer von Straftaten und Restorative Justice. Und dann eben mit der Hoffnungsträgerstiftung haben wir uns dann auch konzentriert, eben auch aus dieser persönlichen Betroffenheit heraus, okay, auf Flüchtlinge und wie können wir beitragen zur Integration. Und ja, schon an sich, wie ich die Hoffnungsträger gegründet habe, habe ich immer schon Multiplikatorenstiftung genannt, weil ich habe für mich erfahren, es bringt wahnsinnig viel Freude und Erfüllung, wenn man ja Sachen weitergibt, wenn man andere unterstützt, wenn man in Menschen investiert, wenn man in die Gesellschaft investiert, bringt das wahnsinnig viel Freude. Und die Freude will ich auch anderen ermöglichen. Und so habe ich immer gedacht, okay, wir wollen auch für andere das ermöglichen, dass wir vorangehen und andere dann da mitmachen können, dass wir einfach eine Multiplikatorenstiftung sind. Und dadurch, dass wir dann aber selber operativ tätig geworden sind und die Hoffnungshäuser bauen, kam der Gedanke ein bisschen in den Hintergrund. Und dann haben wir jetzt aber 8 Jahre später oder so Sinngeber gegründet als Tochter von der Hoffnungsträgerstiftung, um damit, und da ist eine große Bandbreite drin, also da kann man theoretisch alle Zwecke unterstützen. Weil das ist ja eine Dienstleistung für andere. Und ich habe natürlich meine Punkte, wo ich dran arbeiten will, aber andere haben andere soziale Zwecke, die sie unterstützen wollen. Und mit Sinngeber sind wir deswegen sehr breit aufgestellt, dass jeder auch das findet, was ihm auf dem Herzen liegt, wo er denkt, hier kann ich und hier will ich was beitragen, um Gesellschaft zu verändern.
Ja, stark. Ich habe noch eine Frage, habe ich noch. Das, was mich mehr interessieren würde, ist, also Stichwort Auswahl, wie man Projekte auswählt. Ist das nicht auch so, dass ständig bei dir irgendwie Leute anklopfen und sagen, hier, schau mal, ich habe irgendwie da gerade was ganz Cooles und bräuchte aber noch ein paar Euro?
Sicher, weil wir haben die Entscheidung getroffen, sowohl bei der Hoffnungsträger Stiftung oder bei der Merkel Stiftung, die ich später mit meinen Geschwistern gegründet habe. Wir schauen aktiv nach Projekten, also gehen auf Projekte, die uns bekannt sind oder die andere an uns herantragen zu. Wir haben es jetzt nicht offen, dass man jeder bei uns einen Antrag stellen kann und haben uns eben in unserem Förderbereich auch eingeschränkt, dass wir ganz bestimmte Zwecke fördern und da uns auch ja, auskennen und Partnerorganisationen haben. Eben ASEO sind wir Mitglied bei Prison Fellowship International und so haben wir Partner in 120 Ländern und so unterstützen wir die Partner in dem, was sie in dem Bereich Strafverfolgungshilfe, Opferhilfe tun.
Wie ist das denn für dich? Du hast gerade gesagt, die Stiftung, die Merkle-Stiftung, die machst du mit deinen Geschwistern zusammen. Ist das irgendwie so, ist das nochmal ein anderer Spirit als bei der Hoffnungsträger-Stiftung? Die, ist das so als Familie nochmal, also macht das nochmal was mit der Familie oder mit euch als Geschwistern? Wie kann man sich das vorstellen? Spürst du da Unterschiede?
Gut, die Hoffnungsträger-Stiftung ist eine operativ tätige Stiftung, wo wir eben die Hoffnungshäuser bauen und integratives Wohnen zur Verfügung stellen. Die Merkel-Stiftung ist eine Förderstiftung. Aber jetzt zum Familienhintergrund eben, wir haben entschieden, okay, wir wollen jetzt bewusst auch gemeinsam die Stiftung gründen und das auch Merkel-Stiftung nennen. Früher wollten wir als Familie nie in der Zeitung stehen und haben auch meine Eltern haben sich schon viel in die Gesellschaft eingebracht. Wollten wir da nicht groß drüber sprechen. Und das finde ich eigentlich auch gut so, weil es geht nicht um Selbstdarstellung, aber das Problem dabei ist, wenn man nicht drüber spricht, ist man ja auch nicht ansteckend. Und von dem her ich und wir uns dann auch entschieden, okay, doch, wir sprechen auch drüber und wir nennen die Stiftung eben auch Merkel-Stiftung und zeigen auch, dass wir da aktiv sind, aber eben auch, um ansteckend zu sein, um andere zu gewinnen. Hey, du, machen wir doch gemeinsam was. Und wenn wir alle zusammen was machen, wenn jeder das tut, was in seinen Möglichkeiten ist, dann können wir auch wirklich gemeinsam die Welt verändern.
Vielleicht noch die Frage, wenn man jetzt als Unternehmerin oder Unternehmer zugehört hat und sagt, boah, das Ding da in Kolumbien, das würde ich mir gerne mal ein bisschen näher anschauen, da brauche ich ein paar Infos. Gibt es da eine Adresse, an die man sich wenden kann?
Ja, sicher. Man kann auf Sinngeber zugehen und wir haben jetzt auch schon 2 Unternehmerreisen organisiert, wo wir mit Unternehmen nach Kolumbien gegangen sind oder auch in andere Länder. Also da kann man auf Sinngeber zugehen oder wenn man Interesse hat in den Hoffnungshäusern, auch auf Hoffnungsträger. Da ist auch eine interessante Entwicklung. Wir kommen selber an Grenzen bei den Hoffnungshäusern. Wir haben, also die Häuser selber rechnen sich natürlich über die Miete. Aber pro Standort haben wir eine Standortleitung und Sozialpädagogen und die wir bisher und am Anfang vor allem selber finanziert haben. Da sind wir jetzt an Grenzen gekommen nach 32 Häusern. Und von dem her können wir neue Standorte nur aufmachen, wenn wir vor Ort schon die Zusage haben, die laufenden Kosten zu decken. Das sind so 200.000 oder 250.000 Euro pro Jahr. Und dann eben zum einen von der Kommune, dass die einen Beitrag leistet, zum anderen aber auch Stiftungen oder Unternehmen oder Privatpersonen. Und jetzt haben wir eine interessante Entwicklung, dass wir schon mit 4 Unternehmerfamilien im Gespräch sind, die sagen, wir wollen solche Hoffnungshäuser bei uns am Standort und erhalten dann auch bei der Finanzierung. Und das ist eine tolle Entwicklung. Von dem her wäre es ja toll, wenn an allen Unternehmensstandorten so Hoffnungshäuser entstehen. Und das ist eine tolle Möglichkeit, sich da einzubringen. Aber so gibt es viele Möglichkeiten und das wollen wir eben auch mit Sinngeber anbieten, auch eine Beratung, dass jeder seins findet. Nicht jeder will jetzt Hoffnungshäuser bauen oder ja. Nicht jeder will ein Seehaus unterstützen, Straffälliger oder Opfer oder Kolumbien. Und so ist ja wichtig, dass jeder seins findet, wo kann ich mich einbringen in die Gesellschaft. Und deswegen haben wir eben auch Sinngeber noch zusätzlich gegründet, um da ergebnisoffen mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Was willst du unterstützen?
Da gibt's ja jeden Topf einen Deckel, wer ja gelacht.
So ist es, ja.
Ja, sehr gut. Hast du so zum Abschluss unserer Reise hier in dem Podcast, ich meine die Reise für mehr Gerechtigkeit, die wird auf dieser Welt wohl nie mehr aufhören, so ganz. Doch, da habe ich jetzt, wenn ich das so sage, doch noch eine Frage für dich zum Schluss. Wie gehst du damit um? Wie schöpfst du denn selber Hoffnung? Also man kann ja auch sagen, du hast gerade gesagt, die Welt verändern, und gleichzeitig kann man ja auch die Perspektive auf die Welt haben, so richtig gut wird es vielleicht nie. Wir warten irgendwie theologisch gesprochen auf einen neuen Himmel, neue Erde. Was gibt dir da so für dich ganz persönlich die Kraft, immer auch an die Veränderung zu glauben?
Also gut, zum einen ist ein Auftrag. Wir sind Gottes Botschafter. Wir sind beauftragt, Verantwortung zu übernehmen. Und auch im Grundgesetz steht, ist geschrieben, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und so sind wir als Bürger, und wer Christ ist, auch als Christ berufen, Verantwortung zu übernehmen. Nämlich zum einen erstmal einen Auftrag. Und wenn man das aber tut, dann gibt es einem unheimlich viel zurück. Dann kriegt, ja, also ich erlebe das so, dass das für mich wahnsinnig erfüllend ist und mir selber wahnsinnig viel Freude macht. Natürlich gehören auch Rückschläge dazu und negative Erfahrungen, aber das ist ja überall so. Und ja, von dem her würde ich jeden ermutigen, das zu tun, und jeder von uns kann Hoffnungsträger sein, jeder an dem Ort, wo er ist, mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, die er hat. Und ja, so lasst uns alle gemeinsam Hoffnungsträger sein und uns einsetzen für andere, einsetzen für die Welt.
Na, da habe ich ja doch noch ein Schlusswort rausgekitzelt mit dieser Frage. Nicht, dass du das nötig gehabt hättest, aber umso schöner, haben wir es im Kasten. Vielen Dank, Tobias, für das ganze Engagement und aber auch für deine Zeit hier. Ist ja kostbare Zeit, wenn man sieht, was du sonst mit deiner Zeit machst. Aber wir hoffen, dass es zur Vervielfältigung beiträgt, und vielen Dank für alles.
Ja, sehr gerne.
Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.